Ed Deb. Das bedeutet Mohammed der Wolf. Und Mohammed fand im Jahr 1947 einen großen Schatz. Da gucken beide Jungs plötzlich, oh, einen großen Schatz. Seine Beduinenfamilie hatte die Zelt nördlich des Toten Meeres aufgeschlagen. Und Mohammed war unterwegs mit seinen Ziegen. Ein Sieger ging verloren. Er suchte danach. Vielleicht hatte er aber auch nach einem Schmugglerversteck gesucht. Nämlich, es war bekannt damals, dass die in dem Grenzgebiet zwischen Jordanien und dem englischen Mandatsgebiet hatten die Beduinen geschmuggelt. Auf jeden Fall, wie es so war, er sah eine Höhle. Er war sehr erfreut sich, er nahm einen Stein und warf den Stein in den Eingang von dieser Höhle, falls irgendein wildes Tier da drin versteckt hatte. Er hörte nur, wie etwas zerbrach. Und er war neugierig und er kletterte dann in die Höhle hinein. Er dachte vielleicht, ist irgendein Schatz da? Er sah aber nur einen Tonkrug und er war kaputt. Das war so ein Tonkrug. Das ist so ein Modell davon mit so einem Deckel. Und innen drin, es war kaputt, innen drin fand er alte Rollen. Und in diesen Gefäßen hatten sie damals die Schriftrollen halt dann gehabt zum Aufbewahrung. Ja, und die alte Rollen da drin, die waren sehr, sehr alt und sie fielen fast auseinander. Mohammed war sehr enttäuscht, aber er nahm ein paar Rollen mit und er ging auf den Markt und versuchte, sie zu verkaufen. Der Schuhmacher auf dem Markt dachte, vielleicht sind sie wertvoll. Und er fragte den Bischof, das war der syrisch-orthodoxen Bischof, Athanasius Jescher Samuel. Und ja, und er hat das jetzt weitergeleitet. Und tatsächlich, es war ein Schatz. Es war so ein Fund. Es war die Jesaja-Rolle, wurde in einer von diesen Krügen gefunden. Und es war die komplette Rolle. So, es war wirklich ein Schatz. Ich war unschätzbaren Wert. Aber noch viel wichtiger, es ist der Beweis. Es ist der Beweis, dass das, was wir haben in der Bibel, die Wahrheit ist. Dass das, was damals geschrieben wurde, sehr sorgfältig aufgeschrieben wurde, aufbewahrt wurde, sodass wir wirklich diese Urtext bekommen. Und dass wir wissen, das ist die Wahrheit, wenn wir darin lesen. Und ist unsere Bibel nicht fantastisch? Nämlich durch viele Hände geschrieben, aber durch einen Geist. Für mich ist das der Beweis, dass es wirklich echt ist. Nicht, weil wenn es nur eine Person wäre und sagte, das ist, was ich schreibe, hätte ich vielleicht Zweifel. Aber es waren viele Schreiber, alle berührt durch den gleichen Geist. Ja, alle mit den gleichen roten Faden. Es ging um Jesus. Und ja, so wissen wir, das ist die Wahrheit. Ja, in einem unscheinbaren, alten, verstaubten Gefäß aus Ton wurde die überaus wertvolle Schriftrolle im Propheten Jesaja entdeckt. Tatsächlich, einen Schatz in irdenen Gefäßen. Die Schriftrollen von Qumran. Ich habe zwei Bilder von den Schriftrollen von dem Museum. Die Schriftrolle war so wertvoll, dass sie ein Museum in Jerusalem gebaut haben, speziell für diese Rolle. Und es muss ganz besonders temperiert sein und die Luftfeuchtigkeit muss stimmen, dass es nicht weiter auseinanderfällt. Ja, Paulus schreibt auch über einen Schatz in irdenen Gefäßen. Wir lesen, er sagt in 2. Korinther 4, Vers 7, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Und über diesen Satz möchte ich gern heute predigen. Ja? Der Schatz. Wir haben diesen Schatz. Von welchem Schatz spricht Paulus? Diesen Schatz. Das lesen wir in dem Vers davor, in 2. Korinther 4, Vers 6. Da entdecken wir den Schatz. Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Der hat einen hellen Schein in unseren Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Das Licht, das aus der Finsternis hervorleuchtet, ist der Schatz. Schon ganz am Anfang, bei der Schöpfung der Erde, wurde dieser Schatz der Welt anvertraut. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Aber es blieb nicht dabei. Das Licht des Anfangs wich. Es wurde immer finsterer in dieser Welt. Und für die Zwischenzeit gilt, was der Prophet Jesaja sagte: Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber ganz am Ende wird es keine Dunkelheit mehr geben für die, die an Jesus glauben. In der goldglänzenden himmlischen Stadt Jerusalem wird Gott selber wohnen. Es wird kein Leuchtmittel mehr geben. Gott selber wird uns erleuchten und beleuchten. Und zu diesem Ziel muss es kommen. Und daher sehen wir aber in unserer Welt, es geht um einen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und Gott schickt den kostbaren Schatz, seine Herrlichkeit, sein Licht in diese Welt, um die Finsternis zu besiegen. Und das ist Gottes Geschichte mit der Menschheit. Es soll wieder hell werden. Und Jesus Christus natürlich ist dieses Licht. Ja? Er sagt selber von sich, ich bin das Licht der Welt. Da hat Gott in Jesus, seinen Sohn, das Wertvollste, was er hat, geschickt zu uns auf diesen Erde. Er reißt sich seinen Schatz vom Herzen und gibt Jesus in diese Welt. Ja, damit wir dieses Licht entdecken können, ja, und Befreiung haben von unserer Schuld und Hoffnung haben. Menschen, die damals Jesus gesehen hatten, sagten, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und sie sagten von ihm, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist der Glanz seiner Herrlichkeit. Und so wird es ganz klar, dass wenn Paulus vom Schatz und vom Licht redet, er redet von Jesus. Einmal ging Jesus auf einen hohen Berg und er nahm Petrus und Johannes und Jakobus mit. Und die drei dürften erleben, wie das Angesicht Jesus Christus sich verklärt hatte. Er leuchtete. Und sie haben gestaunt. Sie merkten, das ist was Übernatürliches. Das ist die Herrlichkeit Gottes auf Jesus. Ja, auch seine Kleider wurde ganz weiß. Einen weiteren Blick in das Angesicht von Jesus Christus können wir im Garten Gethsemane werfen. Jesus fällt auf sein Angesicht. Er schreit zu seinem Vater. Und in diesem Augenblick sehen wir, wie Licht und Finsternis kämpfen. Aber Jesus tut die Wille des Vaters. Er ist bereit für den größten Kampf zwischen Licht und Finsternis, das, was am Kreuz geschah. Am Kreuz sah Jesus gespuckt und misshandelt, Blut überströmt aus. Und das zeigt auch, wie sehr Gott uns liebt. Ja, dass er bereit war, das zu tun, damit wir uns umkehren können zu ihm, dass wir Bekehrung erleben können. Und dann erleuchtet er unseren Herzen. Ja, dieser Schatz, den wir in dieser Welt haben können, das ist die Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht von Jesus Christus. Der Schatz ist Jesus selber. Und dieser Schatz soll in ein irdenes Gefäß gelegt werden. Und dieses Gefäß ausfüllen und ganz reich und kostbar machen. Das Gefäß. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Wir haben den Schatz angeschaut und jetzt schauen wir das irdene Gefäß an, in das der kostbare Schatz gelegt wird. Das tönende Gefäß sind wir. Wir gleichen ein Gefäß aus Ton. Ja? Es ist kein schöner Vergleich, wenn wir mit einem einfachen Tonkrug verglichen werden, irgendwo lehmverschmiert in einer dunklen Höhle. Ja, aber es gibt viele unterschiedliche Sorten von Gefäß. Ich habe ein paar mitgebracht. Zu Hause habe ich eines englische Tee-Service. Das ist auch ein Gefäß, ein sehr feines Gefäß. So. Aber es gibt auch andere Gefäße. Es gibt Schüsseln, Eimer. Ja, mit meinem feinen englischen Geschirr. Ich benutze es höchstens viermal im Jahr. Und dann dachte ich, ja, wenn ich aber ein Gefäß bin für Gott, möchte ich nicht nur viermal im Jahr benutzt werden. Ich möchte doch viel öfter benutzt werden. So, dann dachte ich, was für ein Gefäß bin ich? Die anderen, so Schüsseln und Eimer, die werden tagtäglich benutzt. Ich dachte, ja, so ist es. Ich möchte ein Eimer sein und ich möchte von Gott tagtäglich gebraucht werden. Ja? Als Harold und ich in Hennef wohnten, wir hatten ja ein kleines Haus und dann ging eine Treppe von dem Keller bis in den Garten. Und dann war diese Treppe wurde immer sehr schmutzig und ich habe es nicht sehr oft sauber gemacht. Und nach dem langen Winter war es voll dreckig. Wenn jemand denn hier so eine Außentreppe hat, die wissen, was ich meine. Und dann habe ich dann im Frühling beim Putzen, war das Wasser in diesem Eimer schwarz. Und es reichte nicht einmal Wasser. Ich habe ja mehrmals Wasser nehmen müssen, bis es wieder sauber war. Und ich dachte, ja, das ist dann auch ein Bild. Wenn ich dann ganz lange nicht zu Gott komme und keine Berührung habe, ist das nicht in mir immer schmutziger irgendwie. Ich werde abgelenkt durch die Dinge in der Welt und vergesse irgendwie Dinge über Gott. Und im Vergleich, wenn ich in meiner Wohnung jetzt, wenn ich jeden Tag den Fußboden nass putzen würde, dann wäre das Wasser ganz, ganz sauber, oder? Fast sauber. Und so ist es auch. Wenn ich täglich zu Gott komme, dann bin ich rein, weil ich werde berührt durch ihn. Ich spüre durch seinen Heiligen Geist, ja, das, was vielleicht falsch ist. Und ich kann es ihm bringen. Und er kommt in mir und ja, ich kehre mich um zu ihm, aber er beschenkt mich auch mit so viele Dinge. Wir werden verwandelt in das Bild seines Sohnes. Wir sind Kinder Gottes. Kinder müssen lernen. Wir lernen fürs Leben. Ja? Und es macht Freude, mit Gott zu lernen und auch in seine Ruhe zu kommen. In einem Restaurant in England sah ich einen großen Topf in dem Schaufenster und darin war ein enorm großer Kaktus. Und ich dachte, ja, das ist auch ein Beispiel von einem Gefäß. Wie oft sind wir auch stachelig? Und oft ist es so, Menschen kommen und sie haben eine Berührung mit uns und sie sind verletzt und wir merken es vielleicht nicht einmal. Kaktus brauchen sehr wenig Wasser. Wenn wir sehr wenig lebendiges Wasser von dem Heiligen Geist bekommen, werden wir auch stachelig bleiben. Aber wenn wir viel Wasser des lebendigen Heiligen Geistes bekommen, dann fließt die Liebe in unserem Leben und wir haben auch Liebe weiterzugeben. Ja, nehmen wir uns auch Zeit für diese Berührung mit Gott. Diese tägliche Berührung, damit er uns reinigt Vergebung schenken kann und einfach seine Gegenwart dazu empfangen, seine Liebe. Wir würden uns vielleicht lieber mit einem silbernen Pokal vergleichen. Ein Pokal zeigt einen Sieg beim Fußball oder Sport. Wäre das nicht so schön für uns, wenn wir wie ein silberner Pokal wären? Oder eine feine Porzellanvase im Wohnzimmer. Jeder kommt und bewundert dieses Stück. In unserer Welt ist das äußere Erscheinungsbild sehr wichtig. Anscheinend kommt alles auf das Ansehen, das Aussehen, Auftreten, um das eigene Image drauf an. Das zeigt sich unser wahren Wert, unsere Bedeutung. Und nicht nur bei Menschen, auch bei Gegenständen. Wir würden keinen Pralinen in einen Schuhkarton kaufen. Auch Schmuck, eine Kette, wurde nicht in Zeitungspapier eingewickelt. Die Korinther, an die Paulus seinen Brief schrieb, hatten sich auf keinen Fall mit einem billigen alten Tonkrug verglichen. Sie suchten für ihre Gemeinde große, gut aussehende und wortgewaltige Redner. Von Paulus hielten sie nicht viel. Seine Briefe, so die Korinther, sind immer sehr vollmundig und bedeutsam. Aber wenn man dieses unscheinbare, leicht untersetzte Männlein sieht und er seinen Mund aufmacht, dann kannst du seine Worte vergessen. Die Korinther waren bestrebt, an ihrem Ansehen zu arbeiten. Sie suchten ihre eigene Ehre und verpassten keine Gelegenheit, sich selbst in den Vordergrund zu stellen. Es gab viel Eifersucht und viel Zank in dieser Gemeinde. Es gab verschiedene Gruppierungen, die miteinander rivalisierten. Paulus verurteilt diese Haltung der Korinther. Er sieht, dass sie immer noch damit beschäftigt waren, ihr altes Leben, die schäbigen Blumentöpfe ihres eigenen Ichs abzupolieren. Sie hatten noch nicht erkannt, wer sie wirklich in Gottes Augen waren, eben nur irdene Gefäße. Jeremia beschreibt in den Klageliedern einmal ganz drastisch, wie Menschen den eigenen Glanz ihres Lebens aufgeben müssen und erkennen, dass sie in den Augen Gottes nur irdene Gefäße sind. Im Klagelieder 4, Vers 1 lesen wir: Wie ist das Gold so dunkel und das feine Gold so hässlich geworden? Und wie liegen die Edelsteine an allen Straßenecken zerstreut? Die edlen Kinder Sions, dem Golde gleichgeachtet, wie sind sie nun die irdenen Töpfen gleich, die ein Töpfer macht? Wir bilden uns etwas ein, Gold oder Edelsteine oder goldene Schalen zu sein. Aber wir müssen erkennen, dass wir nichts sind wirklich als erbärmliche, zerbrechliche, schmutzige, dunkle, leere Gefäße. Hast du dich schon mal so gesehen? Schon verstanden, wie Gott dich sieht? Wir müssen erst ganz leer sein, armselig, bevor Gott bereit ist, sein Schatz in uns hineinzulegen. Ja? Wir haben den großen Schatz betrachtet, Jesus Christus, den wir kennen dürfen. Wir haben überlegt, wer wir wirklich sind, irdene Gefäße. Aber jetzt kommt das Beste. Jetzt sehen wir, was passiert, wenn der Schatz in diese irdene Gefäße kommt. Schatz im Gefäß. Wir haben, sagt Paulus, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Und er spricht die Menschen an, die ihre Armseligkeit erkannt haben und die Jesus reich gemacht hat. Sie haben Jesus in ihr Leben angenommen. Sie haben gesagt, Herr Jesus, komm in mein Leben. Ich bin arm, mach mich reich. Mach mich reich durch deine Gegenwart, durch deinen Geist, durch dein Leben, durch alles, was du mitbringst. Kannst du das sagen? Können Sie das sagen? Ich habe diesen Schatz. Ich lebe von diesem Schatz. Ich habe Jesus in meinem Leben. Wenn nicht, würde ich gern Schatzmeister sein. Ich würde gerne zeigen, wie du Jesus in deinem Leben aufnehmen kannst. Du bist nur ein Gebet davon entfernt. Und Jesus ist da. Wir können gerne nachher beten. Und wenn Jesus, der Schatz, das Licht und die Herrlichkeit Gottes in uns ist, ja, das hat wir Auswirkungen. Wir werden nicht wie Tonkrüge am Toten Meer 2000 Jahre einfach links liegen lassen. Ja. Wir kommen zum Einsatz. Paulus spricht davon, wie die Tontöpfe Gottes zum Einsatz kommen. Gott hat einen hellen Schein in unser Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Ja, es wird hell und immer heller. Der strahlende, helle Schatz in uns macht uns glänzend. Ja. Wir werden geprägt, ja, durch Jesus. Wir werden verwandelt, sagt Paulus, in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen. Das, was in uns ist, kann nicht verborgen bleiben. Es leuchtet aus uns heraus. Es gibt Ausstrahlung. Wir haben Zeugnisse gehört heute Morgen. War nicht da eine Ausstrahlung? Wir haben Jesus gesehen in jeder Einzelnen, der gesprochen hatte. Ja, und andere sollen Jesus erkennen. Sie sollen Sehnsucht bekommen, diesen Reichtum, den wir haben, auch bekommen. Ja, die Ausstrahlung nimmt nach einer göttlichen Regel zu, die alle menschlichen Vorstellungen auf den Kopf stellt. Je armseliger mein eigenes Leben, umso stärker kann das Leben von Jesus Christus durch mich hindurchstrahlen. Paulus sagt, 2. Korinther 4, Vers 10, wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, auf das auch das Leben Jesu offenbar werde. So je mehr das eigene Leben zerbricht, umso mehr kommt der Schatz, der da drin ist, zum Ausdruck. Genauso wie in den Höhlen von Qumran müsste den Tontopf kaputt gehen, damit diesen Schatz entdeckt wurde. Und wir könnten ein anderes Beispiel nehmen. Gideon. Gideon müsste mit 300 Männern kämpfen gegen den Feind, den Midianiten. Und seine Taktik war, er nahm die Namen aller nachts Krüge, Tonkrüge mit. Und da drin waren Fackeln, brennende Fackeln. Und kurz vor dem Feind haben sie den Tonkrüger zerbrochen. Und dann wurden die Fackeln erst sichtbar. Das Licht wurde sichtbar. Die Midianiten wurden wach. Sie haben sich erschrocken durch den Krach und durch den Licht. Und sie dachten, hier, wir sind in der Mindestzahl und sie sind geflohen. Ja, das Licht wird sichtbar, als diese Tonkrüge zerbrochen. Vielleicht ist bei dir in dieser Woche etwas zerbrochen. Deine Wünsche, deine Erwartungen, deine Vorstellungen, deine Pläne. Dann könntest du aber auch fragen, ja, könnte es dann nicht dienen, dass Jesus Christus, der ja in dir ist, jetzt noch viel besser zum Leuchten kommt? Paulus spricht nicht davon, dass wir wenige Schwierigkeiten haben, wenn wir an ihn glauben. Er betont im Gegenteil, ja, vom Sterben Jesu, das in das Leben der Gläubigen auswirkt. Weil es geht um einen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Christen sind Söhne und Töchter des Lichts und sie kämpfen auf der Seite des Lichts. Paulus nennt das Leiden um Christi willen. Paulus erzählt auch von den vielen Schwierigkeiten in seinem Leben. Wenn man in die Apostelgeschichte liest, es ist so spannend, alles, was er erlebt. Aber er muss viel leiden. Die Situationen sind so schwierig. Wenn wir denken an Philippi, wo er im Gefängnis geworfen wird. Und es ist dann nachts, es ist ein dunklen Loch. Da ist dann ja kein fließendes Wasser, keine Toiletten, kein elektrisches Licht, einfach furchtbar, es stinkt und es ist dunkel. Und was macht Paulus? Wir wissen die Geschichte. Er singt Lobpreis. Ja, und Lobpreis ist so stark, nicht wahr? Weil Gott wohnt in den Lobpreis. Und dann geschah ein Wunder, die Erdbeben kam und die Ketten fielen da herunter. Ja. Und Paulus wusste, wo er einfach diesen Kraft bekäme, durchzuhalten. In 2. Korinther 4, die Versen 8 bis 9, lese ich aber in meinen eigenen Worten. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir erleben immer wieder, dass auf einmal alle Angst weicht. Wir sind mutlos, aber wir verlieren niemals den Mut. Wir werden verfolgt, aber wir werden niemals im Stich gelassen. Wir werden wie im Ringkampf niedergeworfen, aber wir stehen immer wieder auf. Wir werden nicht müde und sind nicht frustriert, weil der innere Mensch täglich erneuert wird. So, wenn es beim Paulus so war, dass er täglich erneuert wurde, das bedeutet auch, dass er täglich diese Kraft auch benutzte. Ja? Er konnte das täglich irgendwie aufladen, wie ein Akku. Und ihm stand die volle Ladung zur Verfügung. Ich denke, das ist so ein bisschen so. Ich habe hier eine Batterie mitgebracht. Jeder Mensch hat so wie eine Lebensbatterie in sich. Das ist ein bisschen klein, aber wir stellen uns das. Das ist so eine Lebensbatterie. Irgendwann ist die Batterie unser Leben verbraucht. Ende aus. Wenn es älter wird, wird es schwacher. Ja. Aber wenn wir Jesus in unserem Leben haben, dann haben wir die Möglichkeit, ein Akku zu haben. Und das ist ein himmlischer Akku. Und der wird täglich neu aufgeladen. Das ist doch ein schönes Beispiel, oder? So, wenn wir jetzt eine Lebensbatterie haben, wir haben aber auch unser himmlischer Akku, wieso ist es, dass wir manchmal frustriert werden? Dass wir manchmal müde sind? Dass wir manchmal vielleicht aufgeben möchten? Ja, ja, dann liegt es daran, dass wir unsere Energie aus den falschen Batterien nehmen. Ja, wir nehmen unsere Energie aus dem Lebensbatterie anstatt aus dem himmlischen Akku. Wenn wir in Krisenzeiten sind, was machen wir? Wir beten, oder? Wir beten meistens viel mehr in einer Krise. Wir leben aus dem himmlischen Akku. Und was geschieht? Gott wirkt in die Situation hinein. Das haben wir alle erlebt und können alle bestimmt Zeugnis geben. Ja, wenn wir beten in Krise, vielleicht nicht sofort, vielleicht müssen wir noch warten, aber Gott wirkt in jedes Gebet. Er steht zu uns, er hilft uns. Ja, und ja, das ist dann einfach die Antwort, nicht wahr? Dass wir wirklich, wenn wir aus dem Lebensbatterie, wenn es mir gut geht, lebe ich vielleicht aus meiner Lebensbatterie. Vergesse ich, dass der Herr da ist. Nein, wir haben einen himmlischen Akku und wollen daraus leben, jeden Tag. Ja, ich glaube, Paulus hatte immer Gott vor Augen. Er hat wie eine Waage. Hast du Probleme, hast du Sorgen? Wenn wir Probleme und Sorgen haben, dann schauen wir auf den Sorgen. Und Paulus hatte sehr viele Sorgen. Er war nicht immer ganz gesund und dann gab es die Gemeinde mit Streit und er wurde verfolgt und er wurde im Gefängnis geworfen. Und ja, er hatte viele Sorgen und das lastet. Ja, aber er schautet nicht dahin. Wo schautet er hin? Er schautet hin, die andere Seite von der Waage. Ja, und er schaute auf Gott. Ja, er schaute auf Gottes Herrlichkeit. Er wusste von der Hoffnung. Er wusste von der Liebe. Und er schaute dahin. Und was dann geschieht dann? Es wird immer leichter. Ja, weil wir schauen Gott an und wir schauen unser Problem nicht nur als Problem, wir schauen das Problem als zusammen mit Gott an, ja, mit Gottes Realität. Wie sieht Gott mein Problem? Steht Gott zu mir in meinem Problem? Wenn wir Gott anschauen, macht es einen großen Unterschied zu unserem Problem. Paulus sagt auch nicht, ja, es ist halb so schlimm oder reiß dich zusammen oder jeder muss sein Päckchen tragen. Nein, er sagte sogar, wir müssen einander trösten, wenn eine Not hat. Ja, aber es ist ganz wichtig, dass wenn wir Not haben, dass wir die zusammen zu Gott bringen in seine Wirklichkeit. Meine Belastungen in dieser Welt, ja, sie sind begrenzt zeitlich. Aber Gottes Herrlichkeit, das ist ewig. Und weil wir diesen himmlischen Akku haben, haben wir dann so einen Vorschuss. Sonst müssen wir uns echt Sorgen machen. Nicht wahr, wenn wir so älter werden und wir nur aus dieser Lebensbatterie leben würden, dann sähe das ganz schlecht aus. Weil ich bin 67 und da müsste ich dann auch schon denken, aus der Lebensbatterie, naja, die grauen Haare und die Falten und Verschleißerscheinungen, ja, oh, das geht dann irgendwie zu Ende. Wie erschreckend, das zu denken. Ja, aber wir dürfen wissen, nicht wahr, weil wir den himmlischen Akku haben. Eines Tages ist das ja zu Ende, aber ich lebe auch jetzt schon aus dem himmlischen Akku. Und dann, wenn es soweit ist, lebe ich ganz aus dem himmlischen Akku. Ja, und so ist unsere Angst weg. Und wir sind voller Hoffnung, weil wir wissen, der Herr ist so gut, er hält seine Hand über uns. Ja, und egal was passiert, er steht zu uns und ist bei uns. Und wir können wirklich wie Licht sein, ja, wenn er in uns ist. Ja, wir, die erdenen, tönende Gefäße, und ich meine, sie sehen doch alle ein bisschen komisch aus, oder? Jedes Jahr sieht ein bisschen anders aus. Und die eine hat eine lange Nase und die andere hat kurze Beine und die andere lange Beine. Eigentlich sehen wir komisch aus. Ja, aber Gott ist perfekt und er ist gekommen und er ist in uns hineingekommen mit diesem Schatz. Er ist in uns und das darf leuchten. Du darfst leuchten und du darfst ein Zeugen sein für ihn. Einfach so, wie du bist. Ja, aber wenn dieses Licht in dir lebt, ja, dann strahlt es. Es strahlt aus dir heraus. Und Menschen spüren das und du kannst sie ermutigen. Ich denke da auch an meine Mutter. Sie hatte 40 Jahre lang war sie erkrankt an Multiple Sklerose. Und in dem Ende von ihrem Leben sagten sie im Pflegeheim, deine Mutter ist so ein Licht. Ach, ich dachte, ja, sie hat Jesus. Sie war, ihr Körper war einfach kaputt. Da war wirklich, sie konnte nichts mehr. Total zerbrochen Körper. Aber die sagten, da ist ein Licht. Und da war auch ein Licht. Das Licht war Jesus. Sie kannte Jesus. Jesus war in ihr. Ja, Jesus ist der Herr und er leuchtet aus uns heraus. Jesus erzählte einmal von einem Bauer, an der umflügte sein Acker und er fand einen wertvollen Schatz. Aber die Acker gehört ihm nicht. Und so verkaufte er alles, um diesen Acker zu besitzen. Und er kaufte es, um es zu besitzen. Und das sollten wir auch nachmachen, nicht wahr? Dass wir wirklich alles daran geben, um diesen Schatz zu finden und dann aus diesem Schatz zu leben. Ganz aus dem Reichtum, das wir empfangen haben. Ja, und dann können wir andere reich machen durch die Herrlichkeit, die wir in uns tragen. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Ich möchte gern für uns beten. Vater Gott, wir danken dir. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du, der so herrlich bist und siehst. Und dass wir einen Schatz haben können. Jesus, dass du bereit bist zu kommen in unserem Leben. Und du siehst unsere Armut. Und du siehst auch, dass wir nichts ohne dich tun können. Und so möchte ich für meine Geschwister beten, Herr, dass du kommst und dass du sie berührst und dass du sie füllst mit deinem Licht, mit deinem Heiligen Geist, dass überall, wo sie sind, dass dein Licht scheint. Und ich möchte dich bitten, dass du sie erinnerst, dass sie einen himmlischen Akku haben, dass sie jeden Tag zu dir kommen können, um auszutanken, sich erfrischen zu lassen, von dir zu empfangen. Du bist der Gott, der uns sieht. Und ich bitte auch jetzt, dass du kommst, dass du heilst, dass du ermutigst durch deinen Heiligen Geist. Und ich möchte alle bitten, dass sie die Augen schließen und fest zulassen. Und ich möchte fragen heute Morgen, ist jemand hier, der sagte, ja, dieser Jesus, diesen Schatz, habe ich noch nicht wirklich gefunden, nicht wirklich in meinem Leben. Ich möchte sehr gerne für sie beten. Ist da jemand hier? Mach einfach ein Handzeichen. Einfach ein Handzeichen, dass du Jesus in deinem Leben einladen möchtest. Herr, wir danken dir, dass, ja, dass wir hier alle voll sind von deinem Schatz. Wir freuen uns, Herr, und ich bitte, dass du uns stärkst für die Woche vor uns, dass Menschen auch durch uns gestärkt sind und neugierig werden auf den Glauben. Amen.